Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Am Tag aller Tage, heute startet unser neuer Podcast, unser Kulturpodcast. Lakonisch elegant heißt dieser. Folge 1 erscheint um 17 Uhr und Sie hören jetzt Folge 0, die da heißt unser neuer Podcast. Und diese Folge, die liefert euch Antworten auf all diese, worum geht's und wer macht das eigentlich, Fragen. Das euch übrigens habe ich jetzt nur mal so gesagt, um schonend heranzuführen an diesen, unseren sie duzenden Podcast.
Deutschlandfunk Kultur.
In den nächsten Stunden hören Sie den sechsten und letzten Teil unserer Sendereihe Begegnungen mit musikalischen Zeitzeugen. Unsere Sendereihe endet, wie sie angefangen hat.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Hallo, wir sind's, die von der Kultur.
Hallo, hier ist der Elfenbeinturm.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Was erwartet euch hier?
Lakonisch elegant. Ich musste auch nachschauen, was das eigentlich heißt.
Eine knappe, aber treffende, trockene, schmucklose Ausdrucksweise, die als charakteristisch für die Bewohner Lakoniens galt.
Auf jeden Fall wollen wir jede Woche eine Geschichte, ein Thema, eine Diskussion abbilden, erzählen.
Es geht natürlich um Kultur, es geht um das Feuilleton, aber am Ende geht es darum, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Was ist das für eine Gesellschaft, in der wir leben? Und wie erzählen wir starke Geschichten aus dieser Gesellschaft?
Die können aus dem Bereich der Popkultur kommen, die können sich mit Film und Literatur beschäftigen. Es kann auch mal gehen um die sogenannte Hochkultur. Wir beschäftigen uns mit elitären Debatten, die gerade die Feuilletons bevölkern, bis hin zu bodenständigen Fragen, die sich vielleicht auch mal um das Backstage des sogenannten Kulturbetriebs drehen. Hilft es zum Beispiel was, wenn Kulturschaffende offene Briefe unterschreiben? Oder kann Kunst viel mehr außer schön sein?
Bewusstsein oder ein Nachdenken anstoßen?
Filmmenschen, Theatermenschen, Buchautoren, natürlich ist es unsere Aufgabe, die Wunden zu heilen, die der demokratische Diskurs einfach mit sich bringt.
Ja, wichtige Frage noch natürlich, wer sind wir denn überhaupt? Auf jeden Fall sind wir vier.
Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich bin Journalist bei Deutschlandfunk Kultur. Ich bin der Kulturtyp, der sich für alles interessiert, aber auch sehr schnell gelangweilt ist.
Ich bin Katrin Rönicke. Ich mache Podcasts und schreibe Bücher. Und wenn ich meinen Kulturtyp beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich so der klassische Bücherfreak bin.
Name Julius Stucke. Ich lebe eigentlich schon eine ganze Weile in diesem Radio als Autor und als Moderator. Lieber Konzert als Oper. Und auch, ehrlich gesagt, lieber Beats als Barock und Bilder nicht so gerne im Museum, sondern lieber an Hauswänden.
Mein Name ist Christine Watti, ich bin Redakteurin und Moderatorin bei Deutschlandfunk Kultur und ich liebe vor allem Debatten. Das sind also wir. Wir freuen uns wie verrückt auf diesen Podcast-Start und hoffen auf Feedback von euch, auf natürlich viele Abo-Klicks. Ab dem 11. Oktober 2018 und unsere Internetadresse ist deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Dort findet ihr alles, um uns in euren Feeds einzurichten und da kann man uns auch anschauen. Bis bald!
Na, ich sag mal bis jetzt. Mit Christine Watti und Johannes Nichelmann spreche ich nämlich über Folge 1 unseres neuen Kulturpodcasts. Hallo Christine und Johannes.
Hallo.
Hallo.
Der Podcast duzt den Hörer und er sieht ihn, das nehmen wir schon mal mit. Was dürfen wir denn jetzt nun von Folge 1 erwarten? Worum wird's gehen?
Also die Idee von Lakonisch Elegant ist ja tatsächlich, sich einem Kulturthema zu widmen. Und uns ist aufgefallen, dass pünktlich zur Folge 1 sich ein Jahrestag jährt, nämlich der Tag der Rede von Martin Walser in der Paulskirche 1998. Damals hat Walser den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen und hat daraufhin eine Rede gehalten, die zumindest für sehr viel Aufregung gesorgt hat, weil er auch Begriffe wie die Moralkeule Auschwitz verwendet hat, der damals sich mit der Erinnerungskultur in Deutschland an den Nationalsozialismus auseinandergesetzt und so ein bisschen durchblicken lassen, dass er sich wünscht, nicht dauernd an diese Schande erinnert zu werden. Und das hat für viel Aufsehen gesorgt, diese Rede. Und wir dachten, weil jetzt auch gerade Buchmesse ist und da sind ja sehr viele Kulturschaffende unterwegs,
stimmt.
Und auch dort wird über die Frage gesprochen, mit Rechten reden oder nicht, dass wir so dachten, was ist denn eigentlich passiert zwischen 98 und 2018? Was ist denn mit diesem Diskurs geschehen? Also hat Walser tatsächlich da was angestoßen, was in der Kulturwelt auf einmal zu so einem Okayen, wir können auch mal die Grenzen des Sagbaren verschieben, wurde? Oder hat er das nicht getan? Und wie sieht es 2018 aus, wenn man sich hier in den Hallen der Buchmesse bewegt?
Ihr beiden seid ja gerade auf der Buchmesse in Frankfurt, werdet den Podcast davor stehen. In welcher Stimmung seid ihr denn gerade so ganz kurz vorm Start?
Na, in erwartungsvoller Stimmung. Also wir sind seit gestern hier, arbeiten an dem Podcast, haben spannende GesprächspartnerInnen getroffen. Wir haben uns mit Mariam Lau unterhalten, die allerdings in Berlin auf uns gewartet hat. Dann haben wir mit ihr telefoniert. Dann haben wir aber Michel Friedmann getroffen, der die Zeit dieser Rede 1998 sehr klar vor Augen hat. Und wir haben mit dem Comedian und Autor Oliver Pollack gesprochen. Der war damals 22 Jahre alt, aber zeigt uns in den Gesprächen und auch in seinem Buch, das er geschrieben hat und hier vorstellt, sehr deutlich, dass die Debatte, die damals geführt worden ist, doch noch sehr aktuell ist.
So, und jetzt nochmal für alle lakonisch elegant. Unser Kulturpodcast startet heute, 17 Uhr gibt's Folge 1. Auf welchen Wegen wo zu bekommen?
Also das gibt's natürlich in der DLF-Audiothek, unserer schicken Smartphone-App. Ansonsten auch bei Anbietern wie Spotify, bei iTunes und natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de.
Danke.
Richtig, bitte.
Dankeschön.
Und ich will natürlich keinen Druck aufbauen, aber hören Sie diesen Podcast. Relativ neu ist noch diese Zahl. 71% der Deutschen finden laut einer Allensbachs Studie Schüler mit geistiger Behinderung, die gehören separiert, gehören in eine Sonderschule. Also nichts mit Inklusion und so. Geistige Behinderung scheint viele noch zu überfordern, scheint unvorstellbar zu sein im Zusammenspiel mit Nichtbehinderten. Vielleicht hilft ein Perspektivwechsel, um was zu bewegen. Es gibt nämlich einen besonderen Ort in Deutschland. Da gibt es ein ganzes Dorf für Menschen mit geistiger Behinderung. Das Dorf heißt Neu-Erkerode, liegt im niedersächsischen Wolfenbüttel. Und genau dort spielt in großen Teilen der Comic, über den wir jetzt sprechen im Kompressor, mit dem Autor Michael Ross. Hallo.
Hallo.
Ihr Comic heißt Der Umfall und Umfall bezieht sich darauf, dass die Mutter ihres Helden im Bad umfällt, die hat einen Schlaganfall und der Held, Noel, ein geistig behinderter Junge, der kommt dann nach Neu-Erkerode, wo Sie wiederum recherchiert haben für Ihren Comic. Warum? Wie sind Sie drauf gekommen?
Das war eine etwas längere Geschichte, aber es hat sich so ergeben, dass ich nach dem letzten Comicbuch, was ich gezeichnet habe, das Gefühl hatte, ich möchte ein bisschen aufs Land raus. Und mal raus aus Berlin. Und da hat der Verleger vom Avant Verlag, der das Buch jetzt auch verlegt hat, Johann Ulrich, mir eben diese Adresse gegeben von Neu-Erkerode. Die haben mich einfach eingeladen. Ich wusste gar nicht genau, was die von mir wollten und bin dann relativ eigentlich ohne Vorwissen für den Ort dorthin gefahren. Und habe einfach mal diesen besonderen Ort kennengelernt, wo die Dinge ein bisschen anders laufen, weil dort einfach seit 150 Jahren Menschen mit Behinderungen wohnen, in einem Art Dorfkomplex. Im Moment ungefähr 800 Bürger mit einer geistigen Behinderung und nochmal ungefähr 900 Menschen, die dort arbeiten. Und ich habe dann nach einem Tag dort den Leiter getroffen, nachdem ich das ganze Dorf gesehen hatte. Und der ist eben großer Comic-Fan. Rüdiger Becker ist der Name. Und der hatte die Idee, dass zu diesem 150. Geburtstag der Stiftung eben er einen Comic haben möchte.
Und zu dem kam es. Und so sitzen wir jetzt hier. Neu-Erkerode, durfte ich lesen, müsse man sich aussetzen und dort viel Beziehung aushalten können. Was hat denn das für Sie bedeutet?
Das würde ich gar nicht so hart beschreiben. Also das sind nicht meine Worte, weil ich habe Neu-Erkerode immer sehr anders erlebt. Also ich habe das als einen Ort erlebt, wo man wird willkommen geheißen, man wird gesehen, man wird begrüßt und man wird auch involviert in die Beziehungen und also es ist sehr einfach, in Kontakt zu treten mit Menschen dort. Und es ist vielleicht eher unmöglich, dann nicht in Kontakt zu treten, weil die Menschen dort so offen sind.
Unmöglich in Kontakt zu treten ist es ja auch für einen Protagonisten, Noel, im Comic. Sie erzählen in ihrem Comic sehr viel von den Beziehungen der geistig Behinderten untereinander, viel aus ihren Konversationen. Nehmen wir mal so eine Szene. Da kommt Noel gerade an in Neu-Erkerode, erzählt dann den anderen, dass er aus Berlin kommt. Und dann ergibt sich bei den anderen so ein Assoziations-Ping-Pong, ja? Sagt die eine.
Berlin. Der sieht doch aus wie ein Bär. Ein pummeliger Bär. Pummelino.
Sagt die andere.
Pummelig ist doch gut. Früher waren wir froh, wenn es überhaupt irgendwas gab.
Ihr sagt die nächste zur weiteren.
Mag sie Männer doch eh lieber handfeste, wa, Schätzchen?
Also das wirkt bei Ihnen alles sehr unterhaltsam, ohne aber dabei bloßstellend zu sein. Wie sind Sie da hingekommen? Wie sind Sie rangegangen an die Frage, wie Sie die Menschen in Ihrem Comic zeigen wollen?
Erstmal mit einer großen Ratlosigkeit. Also ich habe den Auftrag angenommen und war dann aber völlig überfordert, wie man so einen reichhaltigen Ort mit eben 800 Menschen überhaupt porträtieren kann. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis ich gemerkt habe, ich muss einfach nur an dem Ort sein. Ich muss viel Zeit dort verbringen. Ich hatte dort eine kleine Wohnung, war dort so alle 3 bis 4 Wochen für so immer ungefähr 4 Tage und bin dort die größte Zeit einfach rumgesessen und habe diese Gespräche aufgeschnappt. Und also genau der Teil, der jetzt gerade gezeigt wurde, das ist so ganz charakteristisch für Neukerode, dass es immer diesen Schnack gibt. Also die Leute sind ständig so am Ping-Pong spielen und sind unglaublich erfinderisch, was Spitznamen angeht. Du kriegst sofort so einen kleinen Stempel aufgedrückt, ah ja, du bist der und der. Und das ist auch das Besondere an diesem Dorf, dass es halt dieses ständige Klönen gibt eigentlich.
Ständiges Klönen, und bei Ihrem Helden, bei Noel, da zeigen Sie ja auch ganz klar und unverschnörkelt, was es bedeutet, wenn Affekte nicht kontrolliert werden können. Also er hat Angst, er rennt weg. Er liebt seine Mama, also schreit er das mal eben durch den ganzen Supermarkt. Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr von Noel. Was ist das für ein Junge?
Noel ist vor allem einfach so ein herzensguter Typ. Also der hat sein Herz am rechten Fleck und hat aber eben sehr viel Zeit mit seiner Mama verbracht und ist deswegen noch ein bisschen unbeholfen und neu in diesem selbstständigeren Kontext, der Neukerode für ihn bedeutet. Und manchmal überwältigt ihn das und manchmal kommt er damit gut klar, manchmal ist er mutig, manchmal ist er weniger mutig. Also ich würde mal sagen, ein ziemlich ja normaler Typ. So, und das war eigentlich auch so der Grundgedanke von Anfang an, dass es in dem Buch eigentlich um eine Normalisierung und eine Normalität gehen sollte.
Er ist allerdings auch jemand, der eine unglaubliche Fantasie hat, die auch mal ganz spontan durchschlagen kann. Was passiert dann?
Ja, die Fantasie ist eben an diesen Knotenpunkten in der Geschichte, wo so auch Noel unter einem unglaublichen Druck steht, wie nach diesem Schlaganfall, kommt eben, man kann es Fantasie nennen, aber man kann es auch seine Träume nennen, kommt eben nochmal ein Element dazu, was ihm ein Stück weit den Übergang den Übergang zum nächsten Schritt, das ihm dabei hilft. Und das fand ich total überzeugend, weil ich finde, im Leben ist es oft so, man wird vor ein Problem gestellt, man weiß nicht, wie man weitermachen soll. Und dann kommt von irgendwoher ein neues Element dazu, was dir so einen winzigen Hinweis gibt, wie du weitermachen kannst.
Also um die Krisen zu bewältigen, hilft das Mittel der Fantasie, zum Beispiel sich als Prinz vorzustellen. Ja, da gibt es ja so eine Passage. Dass nun andere, also nicht geistig Behinderte, sich auf all das einlassen müssen und an ihre Grenzen auch dabei stoßen, das wird bei Ihnen ja auch klar. Auch Noels Mutter, die fährt ja manches Mal aus ihrer Haut noch vor ihrem Schlaganfall, ist genervt von ihrem Jungen. Und doch scheint das bei Ihnen ein liebevoller, empathischer Blick auf geistig Behinderte Menschen zu sein, der aber auch gleichzeitig nicht zu so einer Verniedlichung jetzt neigt. Was haben Sie mitgenommen aus Ihrer Zeit in Neuerkerode und mit dem Comic? Was haben Sie gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten?
Also ganz persönlich gab es fast so was wie eine Transformation durch den häufigen Aufenthalt in Neukerode, weswegen ich auch jedem empfehlen würde, der Interesse hat, da mal hinzufahren und sich da das Dorf zeigen zu lassen und ein bisschen Zeit dort zu verbringen, weil wirklich was mit einem geschieht.
Was heißt Transformation?
Ich glaube, gerade wir Deutschen leben immer in einem Kontext von einer hohen Funktionalität. Es muss alles glatt gehen, wir sind in einem wahnsinnigen Stresslevel. Wir müssen die Seiten, die bei uns nicht so perfekt sind, müssen wir kaschieren über Facebook und Instagram. Alles, es wird nur so eine Zuckerseite eigentlich von uns gezeigt. Und in Neukerode, dadurch, dass es einfach so viele Menschen sind, die ein bisschen außerhalb unserer, in Anführungszeichen, Normalität stehen, passiert was mit einem, dass man plötzlich selber mit den Aspekten von einem selbst, die nicht so ganz fehlerfrei sind und die ein bisschen kompliziert sind oder vielleicht auch ein bisschen fantastisch oder ein bisschen naiv, dass man mit denen sehr viel anfängt, geduldiger umzugehen.
Michael Ross, sein neuer Comic heißt Der Umfall. Der ist erschienen im Avant Verlag. 128 Seiten kosten 28 Euro. Und ich danke Ihnen für Ihren Besuch im Kompressor.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem umstrittenen Abbau des Documenta-Obelisken in Kassel bleibt das Kunstwerk nun doch in der Stadt. Es soll künftig unweit der Innenstadt auf der Treppenstraße stehen. Darauf haben sich Kassels Oberbürgermeister und der Künstler Ollo Ogwiebe geeinigt. Die 16 Meter hohe Steinsäule Ogwiebes war am Tag der Deutschen Einheit in einer Nacht- und Nebelaktion abgebaut worden. Kassel und der Künstler hatten sich monatelang über den Standort für den Obelisken gestritten. Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Ingolstadt ist ein Depot des Deutschen Museums München in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schäden an den Exponaten werden aber geringer sein als zunächst befürchtet. Das Museum war von einem Totalverlust ausgegangen. In dem Depot lagern 8000 Exponate der Technikgeschichte, von der Nähmaschine bis zum Segelflugzeug. Mit Blick auf die gefallenen Umsätze am Buchmarkt herrscht am zweiten Tag der Buchmesse wohl doch eher Katerstimmung. Mehrere Verlage haben ihre Partys abgesagt, darunter der Rowohlt Verlag. Statt seiner legendären Mittwochabendsause lud er zur Präsentation eines geheim aufgelegten Buches ein. Das Erscheinen des 80 Jahre alten pornografischen Romans Weltpuff Berlin von Rudolf Borchardt sollte ein Coup werden. Für unseren Reporter Kolja Mensing war es eine peinliche Veranstaltung.
Nicht mehr ganz so junge Männer, Verleger, Journalisten, sogenannte Borchardt-Experten, schwärmten da mit Blick auf diesen Weltpuff Berlin von einem saftigen Porno, von deftigen Details. Das Schlimmste war dann von einer angeblich berührenden Defloration-Szene, die man doch bitte alleine lesen möge unbedingt. Also das war tatsächlich schlimmer als alles, was Karasek und Reich Ranitzky so in ihren schlechtesten Momenten in den 80er Jahren zusammen fantasiert haben.
Der Antaios-Verlag des neurechten Vordenkers Götz Kubitschek hat sich gegen den Willen der Veranstalter einen prominenten Platz auf der Buchmesse gesichert. Er präsentiert sich unter dem Dach des Loki-Verlags. Er habe Antaios am Dienstag an Loki verkauft, sagte Kubitschek in Frankfurt. Antaios erscheine künftig als sogenanntes Imprint. Loki ist mit seinem Stand an einer gut besuchten Stelle unweit der alternativen Tageszeitung Taz untergebracht. Nach dem Eklat im vergangenen Jahr, als es bei einem Auftritt von AfD-Mann Björn Höcke bei Antaios Tumulte gab, hatte die Messeleitung rechte Verlage dieses Mal in einer wenig zugänglichen Ecke untergebracht. Die Deutschen sind weiter glücklich. Der Glücksatlas der Deutschen Post ermittelte für 2018 einen ähnlich hohen Wert wie letztes Jahr, 7,05 Punkte auf einer Skala von 0 bis 10. Anlässlich der Vorstellung des Glücksatlasses weist der Soziologe Jan Dille aus Magdeburg darauf hin, dass es im Leben weniger um Glücksgefühle geht als um Zufriedenheit. Für die Lebenszufriedenheit gäbe es drei Pfeiler: das Haben, das Lieben und das Sein.
Das Leben ist schön. Gilt das auch für Drehbuchautoren in Deutschland? Ich habe Zweifel, denn eine Initiative wie Kontrakt 18 in diesem Jahr, die wäre ja dann irgendwie schwer erklärlich. Vielleicht erinnern Sie sich, da haben die Autoren viel weitreichendere Mitbestimmung gefordert, als die bisher meist gegeben ist. Zum Beispiel, dass sie das Drehbuch bis zum Schluss verantworten, alle Veränderungen bis dahin autorisieren müssen und dass sie ein Mitspracherecht haben bei der Auswahl der Regisseure. Viele Autoren haben für die Initiative unterschrieben, haben den Kontrakt unterschrieben und was das bisher gebracht hat und was Drehbuchautoren weltweit gerade so plagt, darüber spreche ich mit Sebastian André. Er ist Drehbuchautor, Vorstand des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren und Teilnehmer des Weltkongresses der Drehbuchautoren, der gerade in Berlin läuft. Tag, Herr André.
Guten Tag.
Ums Schreiben in autoritären Regimen geht es heute unter anderem bei Ihnen. Wer bringt denn international gesehen die größten Probleme mit auf den Kongress?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben sehr interessantes Line-up, wie man ja wohl heute sagt. Wir haben Kollegen da aus Israel, die gerade erzählt haben von ihrem privaten Kampf um einen Sender, der nicht von der Politik kontrolliert wird. Wobei das eine Demokratie ist natürlich, Israel. Wir haben Kollegen aus Südafrika und Kenia. Wir haben Kollegen aus Ländern wie Brasilien, die eine riesige Fernsehindustrie haben, wo aber das Fernsehen teilweise von Großkonzernen kontrolliert wird. und die sich freuen über das Auftauchen von einem Streamingdienst wie Netflix, der wieder ganz anderes Erzählen möglich macht, also im fiktionalen Bereich. Ähnliches haben die indischen Kollegen berichtet. Wir gucken natürlich auf die sonnige Seite des Lebens. Sie haben es ja schon richtig eingespielt, den Song. Und heute ist uns das Wetter sozusagen auch zugetan und gestern war das genauso. Aber trotzdem ist es ganz klar, dass dieser Kongress, der hier in Berlin stattfindet, diese politische Komponente hat und dass wir uns mit den Kollegen auseinandersetzen und sie befragen, wo ist freie Meinungsäußerung zunehmend schwieriger geworden. Mhm.
Kommen wir zu den deutschen Problemen. Was ist da für Sie das Dringlichste für Drehbuchautoren?
Also wir leben in einer Zeit, wo das Fernsehen einen unglaublich großen Raum in der Zeit der Menschen einnimmt mittlerweile. Und zwar nicht mehr das klassische Fernsehen nur, sondern bewegt Bilder und fiktionale Geschichten im weitesten Sinne. Und diese neue Rolle des Fernsehens, Serien und Filme, braucht einen neuen Blick auf unseren Beruf von allen Mitverantwortlichen. Sie brauchen Autoren, die frei arbeiten. Sie brauchen Autoren, die anders finanziert sind, als das lange der Fall war, weil man sehr lange an diesen Formaten arbeitet. Das ist eine Zeit, würde ich sagen, voller Chancen. Aber die Betroffenen, also die das können, das erzählen, die müssen einfach auch stärker gehört werden, auch hier.
Nun haben Sie ja versucht, sich Gehör zu verschaffen mit dem Kontrakt 18. Was hat der bisher gebracht? Hat er was gebracht?
Ich bin nicht Kontrakt 18. Ich bin ja Vorstand des Verbands Deutscher Drehbuchautoren. Die Initiatoren von Kontrakt 18 sind überwiegend Mitglieder des Verbands gewesen, als sie den Kontrakt 18 aufgesetzt haben. Es ist ganz schwer aus heutiger Sicht schon zu sagen, was hat er gebracht. Auf jeden Fall hat Kontrakt 18 den Finger in Wunden gelegt, die wir auch schon häufiger angemahnt haben, die wichtig sind zu schließen im Gespräch mit den Fernsehsendern, die natürlich über die Auftragsvergabe in Deutschland vier große Sender bisher noch das meiste an Fernsehprogrammen bestimmen. Kino ist wieder eine andere Frage. Kino ist organisiert über ganz viele kleine Firmen und über Förderungen, die eben fast immer staatlich sind oder Gelder zurückführen, die an der Kinokasse erwirtschaftet sind. Und die richtigen Dinge, die Kontrakt 18 angesprochen hat, die auch der Verband immer wieder anspricht, sind natürlich Mitbestimmung im weitesten Sinne des Autors über die Abgabe des Drehbuchs hinaus, Beteiligung an Rohschnittabnahme, Beteiligung an Leseproben. Was ich übrigens als eine vitale Forderung nicht nur sehe von Autoren, sondern es ist eigentlich eine Sache, die der ganzen Branche gut tut.
Ja, aber ist das auch realistisch, dass das jetzt alles passiert oder ist schon ein bisschen was in Gang gekommen?
Also wir erkennen schon, dass die Sender und die Produktionsfirmen sehen, dass starke Autoren Vorteil sind für Film- und Fernsehproduktion, besonders für Serienproduktion. Weil sie haben einfach niemanden sonst, der lange Erzählbögen kontrollieren kann. Und da geht es nicht um Kontrolle im schlechten Sinne. Es geht darum, dass man diese ständig auftretenden neuen Ideen irgendwie zusammenbinden muss. Irgendjemand muss den Überblick haben. Und ich sage jetzt mal ein kleineres Beispiel, Leseproben, die ich auch abhalte für die Serie, die ich erfunden habe und schreibe. Natürlich ist es besser, wenn die Schauspieler in der Leseprobe denjenigen fragen können, der die Sache erfunden hat und nicht nur den Regisseur, der das interpretieren müsste. Es sind schnellere Wege, es sind intensivere Auseinandersetzungen und am Ende hat die Produktion was davon.
Wie stehen die Drehbuchautoren in Deutschland denn so jetzt im internationalen Vergleich da? Auf einer, nennen wir sie mal, Gesamtproblemskala.
Okay, in Zahlen bin ich sowieso schlecht, deshalb nehme ich die Skala jetzt mal weg. Also es ist ganz wichtig, und das merken wir besonders auf diesen Weltkonferenzen, dass man sieht, wie groß die Chancen und hier in Deutschland sind, was für ein, dass dieses Fernsehland, dieses Kinoland auch immer noch große Möglichkeiten hat, dass hier sehr viel produziert wird, dass hier sehr viele Möglichkeiten für Erzähler, für Autoren, Regisseure, Schauspieler sind, Verschiedenartiges auszuprobieren. Das heißt, der Vergleich macht nicht zu bescheiden, das ist vielleicht auch nicht gut, aber man kann das schon relativieren, weil Kollegen in anderen Ländern teilweise darum kämpfen, überhaupt bezahlt zu werden. Bei uns geht es um die Höhe und Angemessenheit der Bezahlung zum Beispiel.
Sebastian André, Vorstand des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren, über die Probleme, aber auch Chancen der Autoren in Deutschland und der Welt. In Berlin läuft heute noch der Weltkongress der Drehbuchautoren. Vielen Dank.
Danke auch.
Wir bleiben im Feld der Künste in gewisser Weise. Samstag werden ja Zehntausende in Berlin erwartet zur Großdemo Unteilbar, Solidarität statt Ausgrenzung und deutlich, wie vielleicht schon lange nicht mehr, haben sich in diesem Zuge Künstler, Musiker, Publizisten und Schauspieler in den letzten Tagen angemeldet für diese Demo und zu Wort gemeldet, wie zum Beispiel Benno Fürmann.
Wenn an diesem Samstag die erwarteten 40.000 Menschen zur #Unteilbar-Demo kommen, wird es ein Aufstand der vielen sein, vor allem aber ein Aufstand der Kultur. Deutlich wie lange nicht mehr haben sich Künstler, Musiker, Publizisten und Schauspieler in den letzten Tagen an und zu Wort gemeldet. Der Schauspieler Benno Fürmann zum Beispiel.
Ich habe ein Problem damit, zu glauben, dass alle unsere Probleme gelöst sind, wenn der letzte Migrant Deutschland verlassen hat.
Fürmann brachte auf einer Pressekonferenz zur Demo das Anliegen von #Unteilbar damit twittergerecht auf den Punkt. Solidarität statt Ausgrenzung für eine offene und freie Gesellschaft. So haben die Organisatoren die Großdemonstration gelabelt. Eine Demo gegen Rechtsruck, Rechtspopulismus und vor allem gegen die wachsende Tendenz, Sozialstaat und Migration gegeneinander auszuspielen.
Ich glaube, dass wir auf der anderen Seite eine große Ungerechtigkeit haben, wie noch nie zuvor. Die berühmten 2%, denen die Hälfte des Erdballs gehört. Manager, die Firmen gegen die Wand fahren, dafür Boni in Millionenhöhe bekommen. Wir haben auf der anderen Seite Firmen, die im großen Stile keine Steuern zahlen, in Milliardenhöhe. Und das sind für mich die wirklichen Ursachen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie nach unten getreten wird, anstatt nach oben zu schauen.
Stattdessen hätten in den vergangenen Jahren Parteien wie AfD und CSU, ebenso wie weite Teile der Gesellschaft, Flüchtlinge, Migranten, Asylsuchende, mehr oder weniger alle Nichtdeutschen, für die wachsende soziale Spaltung verantwortlich gemacht, sagt Fürmann.
Die Zeiten, wo Deutschsein aufgrund der genetischen Herkunft gemessen wird, sind auch vorbei, Gott sei Dank. Und ich bin dagegen, dass Existenz- und Abstiegsängste als Konflikt zwischen In- und Ausländern gespielt werden.
Fast 9000 Organisationen und Einzelpersonen haben sich im Netz zu #Unteilbar bekannt. Darunter neben den üblichen Verdächtigen, Jan Böhmermann, den Ärzten oder Publizistin Caroline Emke, auch vermeintlich unpolitischere Kulturschaffende wie Schriftsteller Tillmann Ramstedt, die Rapper von KIZ oder eben Benno Fürmann. Seit Wochen läuft eine Nominierungsaktion à la Ice Bucket Challenge, um möglichst viele Menschen für die Demo zu mobilisieren.
Ich unterstütze #Unteilbar, weil ich mich nur in einer vielfältigen Gesellschaft beschützt fühle. Ich nominiere Judith Holofernes, Clemens Setz und Thomas Hitzelsberger,
twitterte Caroline Emke. Auf der Abschlusskundgebung werden neben Konstantin Wecker und Dirk von Lotzow dann auch Dota Kehr und Herbert Grönemeyer auftreten. Da wird also ein ziemlich plurales Bündnis gegen die wachsende Ablehnung von Pluralität auf die Straße gehen, die die Sozialwissenschaftlerin und Integrationsforscherin Naika Furutan beklagt.
Wir sehen, es gibt ein Klima der Menschenverachtung und das richtet sich nicht nur gegen Migration, sondern gegen jegliche Form pluraler Lebens- und Gesellschaftsentwürfe. Und was wir beobachten können, ist eine quasi neue Bipolarität zwischen jenen, die Pluralität anerkennen und jenen, die sie zutiefst abwehren und auch abwerten.
Die neue wachsende Rechte in Deutschland und Europa richtet sich, meint Furutan, gegen eine EU als pluralen Raum jenseits der engen nationalstaatlichen Gebilde, gegen Genderpluralität und immer wieder auch gegen sogenannte kosmopolitische Eliten.
Eine Erzählfigur, die sehr stark an antisemitische Rhetorik und auch vaterlandslose Gesellen erinnert.
Ursache für wachsenden Hass und Menschenverachtung sei, und da ist Furutan bei Fürmann, ein Niveau an Ungleichheit in der Gesellschaft, das es so zuletzt 1913 gegeben hat. Und das, obwohl Gleichheits- und Teilhaberechte das Grundgesetz durchziehen. Ostdeutsche, die kaum Vermögen erwirtschaften konnten, ihren Kindern also nichts vererben können, eine Armutsgefährdung von Migranten, die doppelt so hoch liegt, Frauen, die 20% weniger verdienen als Männer. Normen und Realität klaffen immer weiter auseinander.
Und dieser Mismatch zwischen Realität und Norm, auf diesen Mismatch kann man auf zwei Weisen reagieren. Entweder man mobilisiert Ressourcen und mit Mann ist gemeint, die Politik kann Ressourcen mobilisieren, die Gesellschaft kann Ressourcen mobilisieren und jeder Einzelne kann Ressourcen mobilisieren, um diese Realität der Norm anzugleichen. Oder aber man senkt die Norm ab. Und das, was wir im Moment beobachten können, ist eine kollektive Normabsenkung. Und dagegen möchten wir aufstehen.
Ein erster Schritt für das Angleichen von Norm und Wirklichkeit kann die Unteilbar-Demo am Samstag sein, die mehr sein soll als die übliche Gegen-Rechts-Demo, wie Benno Fürmann betont.
Die Zeit dagegen zu sein sollte vorbei sein, die Zeit des Auskotzens und die Zeit des proaktiven Miteinanders, des Dialoges, der Empathie, wenn man so will. Das würde ich mir für uns alle wünschen. Stephen Hawking, Friede seiner Asche, hat einen Satz gesagt, den ich wirklich groß finde. Der hat gesagt, Empathie wird das Entscheidende für das Überleben der Menschheit sein. Alles andere können Maschinen eh schon besser.
Benno Fürmann haben Sie gehört im Beitrag von Manfred Götzke.